Gail Caddy war die Besitzerin dieses kleinen Boutique-Hotels in der englischen Landschaft, als sie auf ein seltsames Foto stieß. Es war ein Foto ihres Hotels. Es hatte die gleiche weiße Fassade, den gleichen gewölbten Eingang, das schwarze Schild und den Namen Rock Point Inn. Nur war es nicht ihr Hotel. Nicht ganz. Das auf dem Foto war neu gebaut. Ihres war 250 Jahre alt. Schon bald stellte sie fest, dass ihr gesamtes Gebäude zusammen mit dem Fish and Chips Restaurant nebenan sorgfältig Stein für Stein auf der anderen Seite des Planeten nachgebaut worden war. Ohne ihr Wissen gab es nun zwei Rock Point Inns. Eines in Lyme Regis, England, mit 3000 Einwohnern und eines in einem Vorort von Shanghai mit 30 Millionen Einwohnern. Und je mehr sie erfuhr, desto seltsamer wurden die Dinge. Wie sich herausstellte, war dies nur eine Ecke eines 300 Millionen Dollar teuren Viertels im britischen Stil. Es gab Bronzestatuen von Winston Churchill und Prinzessin Diana. Es gab eine exakte Nachbildung einer christlichen Kirche in Bristol. Und es gab rote Telefonzellen, die aus London importiert worden waren. Hier, weniger als eine Stunde von Chinas größter Stadt entfernt, trugen die Polizisten die Uniformen der königlichen Garde. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Das britische Viertel war eigentlich eine von fast einem Dutzend separater Städte. Jede einzelne wurde mit großem Aufwand entworfen, um die Erfahrung des Lebens in einem anderen Land zu simulieren. Die deutsche Stadt beispielsweise beherbergt den chinesischen Hauptsitz von Volkswagen und wurde, ob sie es glauben oder nicht, vom Sohn von Hitlers Chefarchitekten erbaut. In ganz China gibt es hunderte von Miniatur- und manchmal auch nicht ganz so kleinen Amsterdams, Parises, Londons und New Yorks. Sie können die berühmte Tower Bridge Großbritanniens besuchen, die in Suzhou um zwei weitere Türme erweitert wurde. Wenn Sie eher auf vorstädtische McMansions und Palmen stehen, gibt es außerhalb von Peking einen nachgemachten orangefarbenen Bezirk. Holtart ist ein kleines malerisches Dorf in den Bergen Österreichs, aber Sie können eine exakte Nachbildung in der Nähe von Guangzhou besuchen. Der Bürgermeister der echten Stadt hat uns 2012 sogar besucht. Oder vielleicht ziehen Sie es vor, im verschneiten Jackson Hole in Wyoming zu leben, ohne jemals Nordchina zu verlassen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es gibt einen gefälschten Lou, das Chrysler Building, das Weiße Haus und Versailles, um nur einige zu nennen. China hat wahrscheinlich mehr Eiffeltürme als jeder andere Ort auf der Welt. Dieser hier wirkte zunächst etwas fehl am Platz, ist aber inzwischen immer überzeugender geworden. Es ist klar, dass nicht alle das Werk eines skrupellosen Stadtplaners oder exzentrischen Millionärs sein können. Etwas im politischen und wirtschaftlichen System des Landes hat unbeabsichtigt zu Dutzenden unabhängiger, aber identischer Eiffeltürme in ganz China geführt. Das beginnt mit der Art und Weise, wie Städte ihre Einnahmen erzielen. Die Lokalregierungen bezahlen die meisten ihrer Lehrer, Ärzte, Polizisten und Feuerwehrleute selbst, wie sie es in den meisten Teilen der Welt tun. Im Gegensatz zu den meisten Ländern dürfen sie jedoch nicht viele ihrer eigenen Steuereinnahmen erheben. Der Großteil davon landet in Peking. Dies stellt jede Stadt vor ein akutes Dilemma. Wie soll sie das alles bezahlen? Glücklicherweise haben sie eine mächtige Waffe zur Verfügung, Land. Das alles gehört der Regierung, die es mit 100% Gewinn an Bauträger verkaufen kann. Das bedeutet, dass Bürgermeister, um schwarze Zahlen zu schreiben, keine andere Wahl haben, als Quantität über Qualität zu stellen. Die Eröffnung einer riesigen Fabrik bringt der Stadt einen riesigen Geldsegen, wenn sie das Land verkauft. Da sie jedoch kaum laufende Einnahmen generiert, erfüllt sie nach dem Bau kaum noch einen Zweck. Allein um den Strom am Brennen zu halten, muss die Stadt weit erbauen und sich rasend schnell ausdehnen. Das funktioniert natürlich nur, wenn jemand bereit ist, das gesamte Land zu kaufen. Aber das war hier bis vor kurzem kein großes Problem. China hat drei große Vorteile. Erstens wuchs die Bevölkerung noch schneller, als die Bauträger mithalten konnten. Zwischen 1980 und 2000 wurden in China jede Woche 267.000 Menschen geboren. Das ist alle sieben Tage ein neuer Buffalo, New Yorker oder St. Louis, Missouri. Bei etwa einem Kind pro Haushalt sind das eine Menge neuer Wohnungen. Zweitens zogen hunderte Millionen Familien aus heruntergekommenen Häusern auf dem Land in schicke neue Wohnungen in der Stadt. Und drittens hatten selbst diejenigen, die keine Eigenheimbesitzer werden wollten, keine Wahl. Chinas kapitalistischer Wandel Ende des 20. Jahrhunderts schuf viel neuen Wohlstand. Es gab jedoch auffällig wenige Möglichkeiten, diesen zu investieren. Natürlich konnte man sein Geld einfach auf der Bank parken, aber die Regierung hielt die Zinssätze künstlich bei oder nahe Null. Man konnte es an die Börse bringen, aber auch dort hatte man möglicherweise nicht viel Glück. Die Börse in Shanghai stagnierte in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger. Schließlich begrenzen strenge Kapitalverkehrskontrollen, wie viel Bargeld man aus dem Land bringen kann. Damit bleibt der weltweit größten Mittelschicht und dem Land mit einer der höchsten Sparquoten der Welt nur noch etwa ein Ort, an dem sie ihr Vermögen lagern können, Immobilien. Bis vor kurzem waren chinesische Immobilien ein Selbstläufer. Du könntest RMB unter deine Matratze stecken und zusehen, wie es dahin schwindet, oder du steckst es in die einzige zertifizierte Geldmaschine, die dann jahrzehntelang unbesiegt blieb. All das soll heißen, dass sich Häuser in China seit jeher von selbst verkauft haben. Doch es ist eine Sache, Wohnungen im Herzen von Shanghai oder Shenzhen, dem chinesischen New York und San Francisco, zu verkaufen. Eine ganz andere ist es, sie in den Vororten von Jersey oder im Inland Empire zu verkaufen. Da Städte gezwungen waren, Grundstücke immer weiter von ihren Innenstädten entfernt zu verkaufen, mussten Bauträger im Gegenzug immer größere Anstrengungen unternehmen, um Käufer anzulocken. Dennoch hat China nie die amerikanische Städteflucht miterlebt. Städte werden immer noch mit Wohlstand und Glamour assoziiert, nicht mit Lärm und Kriminalität. Vororte werden daher weniger als willkommene Zuflucht, sondern eher als unnatürliches Exil betrachtet. Hier kommen die Eiffeltürme ins Spiel. Immobilienmakler, die dafür bekannt sind, 200 Quadratmeter große Studios in gemütliche urbane Refugien zu verwandeln, haben auf ähnliche Weise seltsame Einfamilienhäuser mitten im Nirgendwo in das erstrebenswerte Versprechen verwandelt, den amerikanischen Traum zu leben. Das ist eigentlich ziemlich clever. Denken Sie daran, die Käufer dieser Immobilien suchen nur nach einem sicheren Ort, um ihr Vermögen zu lagern, da sie sowieso nicht hierher ziehen werden. Die praktischen Realitäten des Lebens in einem nachgebauten 7000 Jahre alten österreichischen Dorf sind relativ unwichtig. Und für Bauträger sind die europäischen und amerikanischen Themen die perfekte Abkürzung. Sie bieten eine vorgefertigte architektonische Vorlage, schaffen ein Spektakel, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und ermöglichen es ihnen, aus dem idealisierten Bild eines wohlhabenden Westens Kapital zu schlagen. Jahrzehntelang steigende Immobilienpreise konditionierten eine ganze Generation auf einfache, garantierte Renditen. Jedes leere Feld, das sie je sahen, wurde schließlich von Fabriken besiedelt. Jeder Wohnkomplex war bald ausverkauft. Warum sollte es hier anders sein? Etwas Ähnliches geschah in weniger begehrten Städten dritter und vierter Klasse in ganz China. Nehmen wir an, Sie sind der Bürgermeister von Chenyo. Mit 4,5 Millionen Einwohnern wäre es eine der größten Metropolen in Europa oder Amerika. In China wird es so übersehen, dass es schwer ist, Videos davon zu finden. Es gibt mindestens 44 größere chinesische Städte. Wie bekannt macht man dieses kleine, abgelegene Gebiet? Nun, eine Möglichkeit ist, einem berühmten Architekten einen Blankoscheck auszustellen und ihm zu sagen, er solle sich austoben. Offensichtlich verstanden sie diese Anweisungen. China ist womöglich die Hauptstadt der bizarren Architektur. Es gibt ein Gebäude in Form eines fliegenden Vogels, eine Hose, einen Ring, drei Männer, Eier, eine Bergkette, den Mond in der Sonne, einen Oktopus, eine Blume, ein Raumschiff, einen Bienenstock und einen Wald. Was auch immer. China hat es wahrscheinlich. Als lokaler Bürokrat bestand ihr Anreiz darin, kurzfristiges Wirtschaftswachstum voranzutreiben und sich schnell einen Namen zu machen, bevor sie in eine neue Stadt versetzt werden. Wenn sie dieses auffällige neue Projekt genehmigen, steht ihr Name in der Zeitung. Außerdem werden sie schon lange weg sein, wenn das Orang-Uteng-Krankenhaus leer und ungenutzt dasteht. Mit anderen Worten, je ausgefallener, desto besser. Ein übereifriger Beamter gab ein Drittel der gesamten Einnahmen seiner Stadt aus, um eine Nachbildung der US-Hauptstadt zu bauen, die als Regierungsbüro dienen sollte. Das bedeutet, dass Kader der Kommunistischen Partei jeden Tag in einem architektonischen Tribut an den größten Konkurrenten ihres Landes arbeiten. Wie gefällt Ihnen diese sanfte Macht? Natürlich, wenn jeder versucht, aufzufallen, gelingt es niemandem. Das entfacht unweigerlich ein ausgewachsenes Wettrüsten der Verrücktheiten. Für manche ist das alles nur ein amüsantes, vielleicht sogar liebenswertes Merkmal der chinesischen Landschaft. Manchmal stolpert man einfach über ein zufälliges Stonehenge. Besser als eine Reihe an Reihen trister Hochhäuser aus der Sowjetzeit. Xi Jinping gehört jedoch nicht dazu. Nach seinem Aufstieg zur Macht sah sie seine Mission darin, die Exzesse von Chinas langer Reformära zu korrigieren. Die grassierende Korruption, die unkoordinierte Verschwendung und der blinde, westlich besessene Konsumismus. Merkwürdige Architektur war ein Symptom für alle drei. Und so verbot er sie 2014 auf die vage, jargonlastige Art, wie es Parteifunktionäre tun, indem er die Städte aufforderte, ihr kulturelles Selbstvertrauen zu stärken und zeitgenössische chinesische Werte zu verbreiten. Und so war Chinas Las Vegas-Ära offiziell vorbei. Es gibt jedoch einen Ort, an dem Chinas Vorliebe für das Opulente, das Kolossale und das Protzige aus den frühen 2000er Jahren wirklich weit erlebt. Eine Art lebendiges Museum dieser früheren Ära. Etwa 20 Meter von Hongkong entfernt liegt eine weitere Sonderverwaltungszone namens Macau. Macau ist eine der am dichtesten besiedelten und am stärksten landwirtschaftlichen Städte der Welt. Vor etwa 15 Jahren beschloss Las Vegas Sands Sheldon, damals Amerikas drittreichster Mann, dass dies der perfekte Ort wäre, um ein brandneues, exzentrisches Casino-Rennen zu eröffnen. Das Venetian Macau ist das größte Casino der Welt und bietet wie sein kleineres Pendant in Vegas eine Indoor-Gondelfahrt. Gleich nebenan befindet sich das Parisian, das, Sie ahnen es schon, mit einem Eiffelturm ausgestattet ist. Es ist einer der surrealsten Orte, an denen ich je gewesen bin. Ein falsches Paris in einer ehemaligen portugiesischen Kolonie, kulturell größtenteils chinesisch, aber nicht direkt von einem amerikanischen Milliardär erbaut. Ich habe übrigens ein ganzes Video über Macau gemacht, das exklusiv auf unserem Streamingdienst Nebula verfügbar ist. Nebula beherbergt außerdem Dutzende weiterer großartiger Originalserien wie Lindsay Ellis, The Life and Death of Family Friendly Las Vegas, ein faszinierender Blick auf den Versuch der Stadt, Disneyland den Markt wegzunehmen. Neo bietet diese fantastische 3D-Tour über den Vegas-Trip und zeigt, wem er gehört. Und wenn euch meine Videos gefallen, wird euch mit Sicherheit auch die neue Originalserie, Mad Kings, aus dem echten Leben gefallen, die von den verrücktesten und exzentrischsten Diktatoren der Neuzeit handelt. Die erste Folge über das verrückte Leben von Saddam Husseins ältestem Sohn ist jetzt erschienen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs von Nebula. Ihr könnt euren Freunden sogar Gästepässe schenken, damit sie ohne Aufpreis mit euch zusammen zuschauen können. Normalerweise kostet Nebula 6 US-Dollar pro Monat, aber ihr könnt die Serie für nur die Hälfte davon bekommen, wenn ihr euch jetzt über den Link auf dem Bildschirm oder in der Beschreibung für ein Jahr anmeldet. Das sind nur 3 US-Dollar pro Monat für jede Menge exklusive Inhalte, die Sie lieben werden. Klicken Sie unten auf den Link für 200 US-Dollar Rabatt auf Nebula Lifetime. Das sind 40%, wodurch Sie lebenslang uneingeschränkten Zugriff auf alles erhalten, was Nebula zu bieten hat.